Freitag 22.
Aha!
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 Gestern hat die Aargauer Zeitung getitelt: Ungewöhnlich. 5 Altbundesräte kämpfen gegen die 13. AHV-Rente. Ruth Dreyfus kritisiert das. Das heisst, wir haben hier 6 Altbundesrätinnen und Altbundesräte, die sich hier einschalten in den Abstimmungskampf. Und das ist doch sehr ungewöhnlich und zeigt, dass das Thema sehr stark zu emotionalisieren und zu polarisieren scheint. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin der Jonas Hagelsdorf und ich bin Mitarbeiter bei Ethik 22. Heute diskutieren wir in der Reihe über die Vorlage vom März, über die Initiative zu der 13. AHV-Rente mit dem Peter Mösch. Und der Peter Mösch ist Professor für Sozialrecht an der Hochschule Luzern. Ganz guten Abend, Herr Mösch, und ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Sehr gerne, grüezi miteinander.
Meine erste Frage an Sie wäre, AHV, 13. AHV-Rente, wie sind Sie ganz persönlich betroffen von diesem Thema?
Ja, also ganz persönlich bin ich davon betroffen, weil doch relativ viele Leute Fragen stellen, sei es im Unterricht, sei es in Weiterbildungen, die ich vor allem mache zu der AHV-Reform, die jetzt schon umgesetzt ist, seit dem 1.1.24. Und in dem Kontext vor allem von Leuten, die in Beratungsstellen arbeiten oder Beiständen oder in Sozialdiensten, kommen dann natürlich auch Fragen zu dieser Reform, wo jetzt ansteht und wo wir darüber abstimmen. Das ist eigentlich der unmittelbarste persönliche Bezug, den ich habe.
Und was sind die wichtigsten Fragen, die die Leute so haben?
Ja, man merkt, dass eigentlich viele Leute, also auch Fachleute, ein bisschen durcheinander haben, oder? Jetzt ist einmal einerseits die AHV-Reform, die die Erhöhung vom Rentenalter der Frauen gebracht hat, die wird jetzt umgesetzt seit einem guten Monat. Danach wissen viele, in der beruflichen Vorsorge steht auch eine Volksabstimmung an im Sommer, das jetzt das Parlament vor einem Jahr verabschiedet. Danach gibt es die 2 Volksinitiativen, die jetzt anstehen, die im März zur Abstimmung kommen. Und man merkt einfach, es ist ein bisschen Tohu Abuhu und ein Durcheinander. Und da kann ich dem manchmal ein bisschen helfen, einzuordnen. Ich glaube, am meisten ist es so ein bisschen eine Ordnung zu bekommen, was steht in welchem Kontext und welchem Zusammenhang, wo ich gefragt bin. Und natürlich wollen immer alle wissen, was ich abstimme und warum. Und je nach Kontext tue ich mich von dem enthalten und je nachdem tue ich es dann auch offenlegen, wenn das die Leute unbedingt wollen.
Aber dann nehme ich vielleicht gerade die erste Frage auf, in welchem Kontext und in welchem Zusammenhang steht denn die Initiative zur 13. AHV-Rente?
Also zuerst einmal steht es im Kontext einfach von Bundesverfassung. Es ist wie immer in der Schweiz, dass Volksinitiativen eine Verfassungsänderung möchten und in dem Zusammenhang die Initiative möchte ich, dass eine 13. AHV-Rente gewährt wird und dass gleichzeitig das nicht etwa über DL ausgeglichen wird, sondern auch die Leute mehr sollten haben. Und das würde dann in der Bundesverfassung stehen und würde ein bisschen konkretisieren, was heute schon in der Verfassung steht, nämlich, dass eigentlich die AHV-Rente müsste existenzsichernd sein. Und es ist eigentlich eine gewisse Konkretisierung von dem Verfassungsgrundsatz und über das werden wir abstimmen.
Jetzt habe ich das richtig verstanden, dass Leute, die EL beziehen, trotzdem werden mehr Geld haben, ja, wenn die Initiative angenommen wird.
Ja, das steht explizit drin, dass die Leute, die eine Ergänzungsleistung brauchen zur AHV, das nicht angerechnet bekommen, also das nicht irgendwo nachher zu einem Abzug führt, sondern die haben auch die etwa 100 bis 200 Franken mehr als heute, ja.
Und jetzt die Frage von der Existenzsicherung der Renten. Wieso sind sie das eigentlich nicht, sondern wieso haben wir überhaupt die EL?
Ja gut, das hat damit zu tun, dass sozusagen in der Vergangenheit, also seit den 1950er, 60er Jahren, die AHV nicht so ausgebaut worden ist, wie man das einmal gedacht hat. Die Idee wäre klar gewesen, dass die AHV Schritt für Schritt ausbauen wird. Ausbauen heisst ein bisschen mehr Leistungen und dann halt auch ein bisschen mehr Abzüge. Und da hat man natürlich auch eine Prognose gemacht mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung oder auch mit Blick auf die Bereitschaft, die Lohnabzüge in Kauf zu nehmen. Und das ist dann nicht der Fall gewesen. Und dann hat man in den 1960er Jahren bereits ergänzend zu dem, was die Kantone zum Teil schon hatten, die Ergänzungsleistungen eingeführt. Zuallererst als Übergangslösung. Also das war in der provisorischen Regelung vor Verfassung. In der Idee, bis dann einmal die AHV-Renten existenzsichernd sind, haben die Leute, die die Rente nicht lenkt und zusammen mit der Pensionskasse etc. nicht lenkt, die Möglichkeit, EL zu beantragen. Und dann hat man dann in den 2000er Jahren gesehen, dass man nicht mehr bereit ist oder nicht absehbar ist, dass die Renten ergänzt oder gesteigert werden. Und in dem Kontext hat man dann die EL in Artikel 112a in die Verfassung hineingenommen. Die EL ist einfach eine Bedarfsleistung. Der Unterschied ist natürlich, man muss das beantragen und im Einzelfall sehr viel auch offenlegen zur eigenen finanziellen Situation. Das ist ein bürokratisches Verfahren, von dort her natürlich mit der Rente nicht zu vergleichen. Also aus einem Provisorium ist ein Providurium geworden und jetzt ist es eigentlich eine wichtige Ergänzung, gerade auch zur Finanzierung von Aufenthalt in Pflegeheim für ältere Leute, die EL.
Aber ist insofern die Existenz von der EL auch fast ein Eingeständnis, dass wir dem Verfassungsartikel, dass die Renten nicht mehr existenzsichernd sind, nicht gerecht werden?
Ja, man könnte es so sehen, dass die Renten auf jeden Fall nicht existenzsichernd sind für sehr viele Leute, obwohl das so in der Verfassung steht. Und man kann es natürlich auch anders sehen und sagen, die EL führt dazu, dass einfach unter den paar Hürden, die es dort gibt, mit der Bürokratie, mit dem Zugang, ja, die Leute, wenn es dann wirklich schwierig wird, den Anspruch sollten haben. Aber eben die Hürde führt dazu, dass sehr viele Leute, man schätzt etwa 230'000 in der Schweiz, nachher die EL nicht beanspruchen, obwohl sie es eigentlich zu gut hätten. Und von dort her ist das natürlich schon ein Problem im Vollzug, ja.
Wieso machen die Leute das nicht?
Ja, da kann man natürlich nur Vermutungen ausdrücken. Das eine ist sicher, dass nicht alle wissen. Das zweite ist, dass sich die Leute zum Teil wahrscheinlich auch schämen. Und das dritte ist, dass tatsächlich die Unterlagen, die man einreichen muss, das ganze Verfahren sehr bürokratisch ist und kompliziert ist. Und das hat damit zu tun, dass es einfach eine Bedarfsleistung ist. Also muss man den Bedarf im Einzelfall prüfen. Und mir kommt hier dabei immer in Sinn, meine Grossi, wo sie ihre AV bekommen hat. Meine Grossi war eine Bauernfrau aus dem Aargau. Wo sie ihre erste AV bekommen hat, hat sie mir gesagt, ich war dort auch noch ein Bub, sie ihre erste Lohn in ihrem Leben. Also sie hat das gut, es ist ein Lohn und den hat sie jetzt bekommen. Und ich glaube, das ist immer noch tief verankert. Die AV hat man zu gut. Und bei den Ergänzungsleistungen habe ich nicht den Eindruck, dass die im gleichen Ausmaß auch von der Bevölkerung verstanden wird, zumindest nicht von allen. Und das ist dann verbunden mit einer gewissen Scham. Das wäre sicher ein Grund, dass die Leute sich zum Teil schämen, all die Unterlagen auf die Gemeinde zu bringen, in die Zweigstelle oder die Ausgleichskasse einzuschicken oder die SVA einzuschicken. Und das dürfte ich erklären, dass einfach die Hürde relativ gross ist.
Und vor diesem Hintergrund ist jetzt die Initiative entstanden, dass man möchte, quasi die Rente erhöhen durch die 13. Rente.
Ja, ich denke, das ist ein Hintergrund. Also ich bin nicht irgendwie bei den Initianten oder mit denen in irgendeiner Form verbunden, aber ich nehme an, das ist ein Hintergrund. Ich glaube, es gibt zwei weitere Hintergründe. Das eine ist ganz sicher, dass wir natürlich festgestellt hat, dass aufgrund von der Teuerung, vor allem auch von den Mieten in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einfach die Kaufkraft von einem Teil der Bevölkerung abgenommen hat. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich ein einfacher, vielleicht auch ein populärer Weg für die Rentnerinnen, das auszugleichen durch die AHV. Und der zweite sicher wichtige Grund für die Initianten war die Umverteilung. Also mehr AHV-Leistungen heisst immer auch mehr Umverteilung von Gutverdienenden zu weniger Gutverdienenden. Und das erklärt auch, warum gerade über die Initiative sehr ideologische klassische Links-Rechts-Schemen eine Rolle spielen, oder? Die politisch eher Linken möchten gerne Umverteilung, also dass denen, wo es gut geht, wo gut verdienen, ein bisschen mehr beitragen. Und die AHV ist eine klassische Umverteilungsmaschine, wie es eigentlich sonst keine mehr gibt, ausser die direkte Bundessteuer noch. Und das erklärt natürlich auch, warum die politisch eher Rechten das jetzt nicht gerade so lässig finden, weil die ja Umverteilung immer ein bisschen schwierig finden. Das ist eigentlich, glaube ich, der tiefere Grund für die sehr emotionale Diskussion auch um die AHV.
Jetzt profitiert ja gleichzeitig zumindest in absoluten Zahlen jemand, der eine volle AHV-Rente hat, also eine maximale AHV-Rente hat, stärker als jemand, der eine minimale AHV-Rente hat. Wie ist denn das einzuordnen?
Also das ist so einzuordnen, dass das mit dem System von der AHV zu tun hat. Für das gibt es einen schönen Satz vom Bundesrat Schudi, Selig, Basler Bundesrat, wo mal gesagt hat, die Reichen brauchen die AHV nicht, aber die AHV braucht die Reichen. Also die AHV funktioniert eben gleich nach dem Versicherungsprinzip. Das heisst, die dort einzahlen, haben auch eine Leistung zu gut. Und die Höchstrente ist ja doppelt so hoch wie die Mindestrente. Das heisst, die Höchstrente ist plafoniert. Und gleich sollen auch die etwas zu gut haben, die viel eingezahlt haben. Das ist das Versicherungsprinzip. Gleichzeitig aber ist natürlich auf der Beitragsseite der Beitrag oder der Mehrbeitrag von Gutverdienenden sehr, sehr viel höher als das, was sie dann mehr überkommen. Und das hat damit zu tun, dass die Beiträge ja deplafoniert sind. Also wenn man würde 1 Million verdienen oder 500.000, zahlt man auf dem vollen Betrag seine AHV-Beiträge, also seine 8,1%, und hätte gleich nur eine Höchstrente zu gut. Und was man dort muss beachten, ist sicher, oder, wenn man die Beiträge einzahlt, wenn man vielleicht sehr, sehr gut verdient, dann nachher weiss man ja nicht, wie es einem im Alter geht, ob es einem gut geht oder schlecht, ob man viel braucht oder wenig. Also das heisst, Solidarität bezieht sich auf verschiedene Lebensphasen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch sozusagen mit dem System von der AHV kompatibel, dass wenn man die AHV ausbaut, dann baut man sie eben über die ganze Breite aus. Sonst würde man eigentlich das System AHV infrage stellen. Also bis jetzt war das immer der Kontext gewesen, dass die Umverteilung über die Beitragsdeplafonierung passiert und dass man bei den Leistungen einfach gleich einen Unterschied hat. Der ist aber wiederum plafoniert, eben mit dem Faktor 1 zu 2. Und das führt zur Umverteilung. Und die Umverteilung wäre durch die Initiative natürlich verstärkt, wobei es dort auch ein bisschen darauf ankommt, wie man es dann finanzieren würde. Und das ist natürlich dann Sache vom Parlament.
Das ist jetzt noch nicht klar, in dem Fall.
In der Volksinitiative hat man sich nicht über das geäussert. Ich glaube, das ist auch gescheit so. Wenn es das in die Initiative geschrieben hätte und in die Verfassung, dann wäre natürlich sofort 100 bessere Vorschläge gekommen, wie man es auch könnte machen. Im Kern gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten, wenn man das finanziert. Das sind ja etwa 4,1 Milliarden, die das im Jahr kostet. Man kann die Beiträge erhöhen, also die Lohnbeiträge, das wäre etwa 0,7%. Man könnte die Mehrwertsteuer erhöhen, das wäre etwa 1%, oder man könnte den Bundessteueranteil erhöhen. Und ich glaube, die realistische Variante ist, dass es dann eine Kombination würde geben. Die Umverteilung über den Lohnbeitrag wäre natürlich am grössten. Bei der Mehrwertsteuer, würden die, sagen wir mal, ein bisschen mehr beitragen, die viel konsumieren. Aber die Mehrwertsteuer ist natürlich in dem Sinn nicht wirklich ein Umverteilungselement. Und wenn man die Bundessteuer würde nutzen, um das zu zahlen, dann kommt es natürlich, kommt sich darauf an, was die Auswirkungen sind für andere Geschäfte vom Bund. Also, ob da dann andere Aspekte weniger Geld brauchten oder nicht. Ich gehe davon aus, es würde eine Kombination geben aus diesen 3 Elementen, aber das ist die Sache vom Parlament und auch wieder vom politischen Prozess.
Ja, und welche Rolle spielt eigentlich die Alterung unserer Gesellschaft, die zumindest im Moment in der Schweiz noch stattfindet, in dieser ganzen Diskussion?
Also, das hat eine starke Rolle gespielt bei dieser AHV-Revision, die wir ja angenommen haben im 22. und die seit dem 1. Januar von diesem Jahr in Kraft ist. Dort hat man ja wegen der Demografie, also weil halt das Verhältnis von erwerbstätiger Bevölkerung und Rentnerinnen sich verändert, ist man der Meinung gewesen, dass ein bisschen mehr Geld in die AHV muss kommen, beziehungsweise man auch weniger ausgeben will gleichzeitig. Und das hat man ja das Rentenalter der Frauen schrittweise erhöht und das mit dem probiert dann zu erreichen. Und also das ist klar, dass das Verhältnis von der, präzise von der Lohnbeiträge zu den Rentnerinnen und dem Gesamtbetrag, was ein Rentner braucht, natürlich sich verändert, wenn einerseits die Rentnerinnen und Rentner immer älter werden und wenn andererseits auch die Wirtschaftsentwicklung sich verändert. Und je mehr natürlich Lohn gewährt wird, also die Leute Erwerbseinkommen haben, desto mehr Geld fließt in die AV. Und auf der anderen Seite, je älter die Rentnerinnen werden, desto mehr braucht es Rente. Und über diese zwei Faktoren kann man dann einfach Prognosen machen. Bis jetzt sind alle Prognosen immer falsch gewesen, in dem Sinn, dass die Wirtschaftsentwicklung immer ein bisschen besser ist gewesen und vor allem die Löhne, die insgesamt ausgezahlt worden sind. Aber dass die Frage vom Verhältnis von Löhnen zu Rente natürlich relevant ist und man darum auch die AHV immer wieder muss anpassen, das ist klar. Das ist seit 1948 so. Damals haben etwa 7 Erwerbstätige eine Rentnerin finanziert. Heute ist das Verhältnis etwa 1:3. Und das kleine Wunder ist eigentlich, dass das System AHV mit wahnsinnig wenig Veränderungen die erhebliche Veränderung in der Gesellschaftsentwicklung hat können auffangen. Aber es ist jetzt schon klar, egal ob man die Initiative annimmt oder nicht, dass wir in Kürze schon wieder über die AHV reden, in 2-3 Jahren, für die Frage von der Finanzierung 2035 fortfolgende. Das ist klar. Ja,
hat man da zeitweise auch fast ein bisschen Panik geschürt, wo man gesagt hat, oh, die grosse Generation, die jetzt in die Rente kommt, das wird nicht finanzierbar sein und so.
Ja, also ob es Panik ist, weiss ich nicht. Ich weiss, dass es als Panik zum Teil bei den Leuten angekommen ist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das null korrespondiert mit der Realität. Also in der AV gibt es ja so einen AHV-Fonds. Das ist sozusagen der Geldspeicher, wo jedes Jahr etwas reinkommt, das sind Beiträge, das sind Bundesgelder, das ist eine Glücksspielabgabe, Alkoholsteuer und so weiter. Und es gibt dann dort daraus auch die Renten, die ausgezahlt werden. Das ist ja das Umlageverfahren. Und in dem AHV-Fonds sind im Moment etwa 45 Milliarden Franken. Also der ist prall gefüllt. Der macht auch nicht irgendwie ein Defizit. Und durch die AHV-Reform, die wir am 1.24. in Kraft treten ist, nach der Prognose vom Bund, sollte dort dann bis in den 30er Jahren etwa 62 Milliarden sein. Also noch einiges mehr. Und nachher würde der Fonds langsam abnehmen, wenn man nichts machen würde. Also würde weniger reinkommen, als rausgeht nach diesen Prognosen. Aber die AHV ist eigentlich immer sehr gut finanziert gsi, und die Veränderungen, vor allem von der Demografie, sind natürlich relativ einfach vorhersehbar. Und darum hat man in der Schweiz auch eigentlich immer problemlos können, nachher auch Anpassungen machen. Natürlich ist das dann eine politische Frage, ob man sehr über mehr Einnahmen macht oder welche Ausgaben, ob man das Rentenalter erhöht. Das ist natürlich ein hochpolitisches Thema gsi. Aber, die AHV ist eigentlich als System noch nie in Schieflage gewesen. Das ist nicht zu vergleichen mit ausländischen Rentenkassen.
Ja, jetzt sehe ich, jetzt haben wir gerade noch eine Frage im Chat, die die andere Initiative betrifft, die wir im März werden abstimmen. Und zwar, wo liegt aus rechtlicher Sicht die Herausforderung bei der Renteninitiative mit der Erhöhung vom Rentenalter?
Also aus rechtlicher Sicht ist es noch schwierig zu sagen. Ich kann einfach kurz sagen, was es beinhaltet und wo die Problematik ist. Die andere Initiative von der jungen FDP möchte ja, dass das Renteneintrittsalter auf 66 erhöht wird, einerseits, und andererseits, nachher Schritt für Schritt angepasst wird an die durchschnittliche Lebenserwartung. Das würde nach der jetzigen Prognose heissen, dass es dann in Kürze 67 oder 68 oder auch 69 ist, bis man dann eben die volle AHV-Rente bekommt. Der Vorteil von dem ist natürlich, dass er mit dem den demografischen Wandel wunderbar abbildet hat, ohne dass wir irgendwas über Beiträge reden, die sich verändern, sondern es wird dann einfach automatisch später die Rente gewährt. Der Nachteil ist, dass man natürlich keine Antwort hat, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die nicht bis 68 oder 69 in der Lage sind, sich selber zu tragen. Das ist meines Erachtens die grosse Schwäche. Der Arbeitsmarkt hat ganz sicher sehr viel Platz für viele studierte und gut situierte Personen, die auch über 65 raus können arbeiten. Um die mache ich mir nicht so Sorgen. Aber ob der Arbeitsmarkt auch Platz hat für alle anderen die ganze Zeit, die vielleicht eben auch hart gearbeitet haben, die nicht einen Gesamtarbeitsvertrag haben, der das ausgleichen kann. Und dort ist einfach die Frage, was ist denn mit denen? Wer soll das tragen? Sind denn die einfach in Sozialhilfe? Das ist meines Erachtens, da kann ich das jetzt sehr deutlich sagen, fast ein bisschen zynisch zu meinen, dass der Arbeitsmarkt schon für alle Platz hat bis 68, 69. Das sehe ich wirklich nicht. Und dort müsste man, wenn schon, wenn man das so machen will, dass man das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung knüpft, müssen wir eine Antwort haben für alle die, wo es einfach nicht mehr geht oder wo der Arbeitsmarkt keine Antwort hat. Und das Instrument hat man mal probiert, vor ein paar Jahren einzuführen. Das ist die Überbrückungsleistung für die Ü60 ausgesteuerten, also die, die über 60 aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert werden. Das wäre so ein mögliches Instrument. Nur funktioniert das überhaupt nicht, weil man die Hürde, diese Leistungen zu bekommen, so hoch gesetzt hat, dass es die Leute faktisch nicht können abrufen. Und gell, wenn man dann so etwas würde machen, das funktioniert für die meisten Leute, würde das auch wieder wahnsinnig viel Geld kosten. Und dann wäre wieder die gleiche Frage, wie wollen wir das finanzieren? Da hat man zwar die AHV schon saniert, auf Deutsch gesagt, aber dafür ein neues System würde man brauchen, wo man auch wieder darüber diskutieren müsste, wie zahlen wir das eigentlich. Von dort her ist das, glaube ich, die Herausforderung, vielleicht eher die sozialpolitische als die juristische. Juristisch sind das eher technische Themen, das ist nicht so schwierig, den Leuten einfach später Geld auszahlen.
Ja. Und wie sieht es aus mit unterschiedlichen Rentenaltern nach Branche?
Ja, also das ist natürlich, kann man natürlich als Option machen. Die Frage ist dann dort einfach, wer definiert das eigentlich? Weil, ich sage jetzt einmal, die Gesundheit oder die Fähigkeit, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein und sich ein Leben zu verdienen, hängt ja nicht unbedingt von der Branche ab, sondern halt auch von der Frage, wie die Leute zu Weg sind, wie es ihnen geht, was sie können, was sie auch für Fähigkeiten haben. Also ich bin dort nicht sicher, ob das wirklich ein tragfähige Lösung ist. Ich meine, was man immer machen kann, die Möglichkeiten haben wir ja heute schon, in den Gesamtarbeitsverträgen pro Branche, jetzt unabhängig von der Existenzsicherung, die wäre über die AV gedacht, sondern darüber aus, sozusagen im Kontext dann auch von der beruflichen Vorsorge, könnte man immer noch, wenn man das will, branchenbezogene Lösungen vorsehen. Das hat man ja auch zum Teil auf dem Bau beispielsweise gemacht. Auch dort merkt man dann sehr schnell, dass die Finanzierung eine grosse Herausforderung ist. Gerade auch auf dem Bau hat man das gemerkt, dass natürlich dann sehr viel auch Arbeitgeber, sobald man so Lösungen hat, sehr interessiert daran sind, ihre Mitarbeiter in frühe Pensionierung zu schicken, sage ich dem einmal. Oder auch viele Mitarbeiter das dann halt in Anspruch müssen nehmen oder wollen nehmen. Und dann ist schon die Frage, wie man das dann finanziert. Und dann wird meistens der Zugang zu so früheren Rentenalter in Branchen wird dann schnell beschränkt, weil man es sonst nicht kann, aus den Lohnbeiträgen, die ja dann muss finanziert sein, selber zahlen. Also ich glaube nicht, dass ich das Problem könnte lösen.
Okay. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu der ersten Initiative. Und jetzt sind ja eigentlich die meisten Argumente, die hier aufgelistet werden, für die Initiative, die gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Hürden von den Ergänzungsleistungen, die betreffen ja nicht nur AHV-Rentnerinnen und Rentner, sondern auch Menschen, die bei der IV sind. Und es sind ja, also die Versicherungen gehören ja zusammen, AV und IV, aber IV ist jetzt nicht berücksichtigt in der Initiative. Können Sie uns das ein bisschen einordnen?
Ja, also man könnte jetzt sagen, das Bessere ist der Feind des Guten, falls man die Initiative gut findet. Ich gehe davon aus, dass das auch taktische Gründe hatte. Von der AHV ist die ganze Bevölkerung betroffen und von dort her ist wahrscheinlich die Akzeptanz, so einen 13. AHV für die AHV-Rentner zu gewähren, grösser. Auch der Zusammenhang mit dem 13. Monatslohn, oder? Es sind die Arbeitnehmerinnen, die den in den allermeisten Fällen heute haben, also sollen sie nachher auch eine 13. Rente haben. Und es bildet sich da historisch etwas ab, was sich ja auch in der Einführung von IV in der Schweiz gezeigt hat, oder? Also in der Verfassung ist ja das alles in den 1920er Jahren gekommen, sowohl die AHV wie auch die IV. Die AHV hat man aber nachher deutlich früher eingeführt, 1948, die IV erst später, was auch mit der politischen Akzeptanz zu tun hat und vor allem auch mit der Fragestellung, wie tun wir den Zugang kontrollieren. Ich meine, das ist bis heute in IV ein Thema. Oder? In AHV ist es relativ einfach, da prüft man, wie alt jemand ist und dann hat er die Leistungen zu gut. Und in IV ist es relativ kompliziert, weil die Voraussetzung die Invalidität ist und das, da sind natürlich sofort die Bevölkerung Ängste um, dass es die Falschen könnten bekommen. Und ich glaube, das dürfte der Hintergrund sein. Und historisch ist es eigentlich immer so gewesen, dass solche Ergänzungen oder Erweiterungen nachher typischerweise in AV gestartet haben. Ich meine, niemand verbietet im Parlament oder in der Bevölkerung in der IV das nachher auch vorzusehen. Ich bin aber nicht sicher, ob Volksinitiativen mit dem Inhalt auch gute Chancen hätte.
Ja. Jetzt haben wir schon vier paar Sekunden. Jetzt komme ich bereits zu meiner letzten Frage. Wenn es jetzt Gedanken oder eine Frage gibt, die mir Zuhörerinnen und Zuhörer da können, so ein bisschen mit heimnehmen und noch ein bisschen länger darüber nachdenken, einfach ein Gedanke, was wäre da für Sie das Wichtigste?
Mit Blick auf was?
Im Blick auf, ich sage jetzt mal, die AHV im Grossen Ganzen und die Entwicklung von der AHV und die Zukunft von der AHV.
Ja, ich glaube, die spannendste Frage ist, die weit über die AHV ausreicht, wo und wie sollen in einer Gesellschaft Solidaritäten spielen? Und insbesondere auch die Solidaritäten, die wir einfach auch verpflichtend vorsehen. Und ich glaube, das ist die grosse Frage. Also, wo schaffen wir Verpflichtungen, aus Gründen von der Solidarität mit Blick zur Kohäsion und zu einem gewissen Ausgleich in der Gesellschaft. Wo wollen wir das und wo wollen wir das nicht? Ich glaube, das ist die grosse politische oder auch die grosse ethische Frage, ja, auch hinter den Abstimmungen.
Vielen Dank, das habe ich ein sehr gutes Schlusswort gefunden, genau auch zum ethischen Aspekt passt. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, dass alle, die gehen, mit denen auch gehen. Vielleicht, wenn Sie noch kurz einmal Zeit haben, Herr Mesch, kann man dann vielleicht gleich noch kurz weiterschwätzen. Aber jetzt kommen wir mal zum offiziellen Schluss. Ich danke allen vielmals, die heute so gekommen sind und zugelassen haben. Nächsten Mittwoch geht es wieder weiter, wieder vom 6:30 bis zum 7. Und wir werden weiterhin über die Vorlagen vom März schwätzen. Der Gast ist noch nicht klar, aber wir werden wie immer im Newsletter und in der Webseite auf das aufmerksam machen. Man kann gerne auch uns kontaktieren, wenn man möchte, das Thema mitbestimmen. Wenn einem etwas unter den Nägeln brennt, einfach uns kontaktieren per Mail über unsere Social Media Kanäle und dann würden wir sehr gerne auch Vorschläge, die kommen, umsetzen und mal ein Radio Einfluss zu dem machen. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch jetzt, vor allem, dass das Thema ist, das uns noch lange weiter wird beschäftigen und dass das eigentlich ein Instrument ist, das funktioniert dadurch, dass wir immer ein bisschen dran rumschrauben und darüber diskutieren und dass man das nicht kann als etwas Statisches betrachten. Ich danke auch Ihnen ganz herzlich, Herr Misch, für Ihre Expertise, die Sie uns hier mitgegeben haben am heutigen Oben. Und genau, wir haben viele Fragen beantworten und viele Fragen sind auf jeden Fall noch offen geblieben oder sogar haben sich viele neue Fragen eröffnet. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil, wie der Sokrates vor langer, langer Zeit gesagt hat, wir haben uns getroffen, wir haben gut miteinander diskutiert und wir haben nicht alles beantworten können, aber das ist nicht schlimm, weil wir treffen uns wieder und schwätzen weiter. Danke vielmals und einen schönen Abend allen miteinander.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ja, danke vielmals, Herr Mösch, für Ihre Gedanken. Ich habe noch eine Frage im Zusammenhang mit der Renteninitiative. Ich weiss nicht, man geht ja davon aus, dass wir einfach immer älter werden. Also da sind wir bei 67 und dann wird das nachher aufgehen, wie Sie gesagt haben. Erlaubt denn die Initiativen auch, dass man nachher unter 67 wird gehen, wenn wir jetzt immer weniger alt werden?
Ja. Das? Ja, ja, das wäre so vorgesehen. Man würde nicht unter 66 gehen, also dort würde es anfangen. Aber falls die Demografie wieder einmal sich kehren würde, dann würde ich die Initiative rein technisch verlangen, dass man dann auch wieder ein frühes Renteneintrittsalter hätte, tatsächlich. Ja.
Aber eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist eigentlich die Finanzierung im Moment nicht das Hauptproblem, also in der AHV-Frage. Längerfristig, aber im Moment nicht.
Nein, also gerade auch durch die Tatsache, dass das Rentenalter der Frauen erhöht worden ist, wird, wenn jetzt die Volksinitiative mit der 13. AV-Rente nicht angenommen würde, nach der Prognose vom Bundesamt für Sozialversicherung, hätten wir im Jahr 2032 in dem Topf 63 Milliarden anstatt 43 Milliarden, wie man es hätte, ohne dass das angenommen worden wäre. Also und auch etwa 10, 15 Milliarden mehr als heute, wenn die Initiative, die 13. AV-Initiative angenommen würde. Und man würde einfach nichts an den Beiträgen verändern, können wir rechnen, dann hätten wir dann etwa 30, 35 Milliarden in den 30er Jahren. Und dann müssen wir dann sicher irgendetwas machen. Also, das schon, aber auch wenn man jetzt die 13. AV-Rente anschaut, wäre also nicht in 2-3 Jahren der Topf leer, keiner Art und Weise. Da ist mehr als genug Geld drum, aber natürlich mittelfristig ist es so, muss man AV auch über die Finanzierung nachdenken, das ist klar.
Jetzt habe ich da gerade auch eine Frage. Jetzt, wie ist denn da die Erwartung von der Demografie? Also das Bevölkerungswachstum nimmt ja ab. Und dann wird sich ja das Verhältnis von, also ist dort Erwartung, dass sich mittelfristig das Verhältnis zwischen Arbeitstätigen und AV-Rentnerinnen und Rentner wird wieder verbessern?
Nein, das ist also die Erwartung jetzt von der Prognose von der Bundesämter ist, dass so weit absehbar bis ins Jahr 2040 etwa machen sie die Berechnungen nach dem, was ich gesehen habe, dass tatsächlich die Leute, die ins Rentenalter kommen, immer noch älter, durchschnittlich älter werden. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Verhältnis, das Sie ansprechen, zwischen aktiver, sogenannt aktiver und passiver Bevölkerung, ist eben genau genommen nicht einmal die Anzahl Erwerbstätiger relevant, sondern präziser ist relevant die Lohnsumme. Das ist der grosse Faktor. Und die nimmt zu, wenn die Wirtschaft sich erweitert und ergänzt. Und die Löhne pro Person nehmen deutlich zu in der Schweiz. Oder? Also es ist eben nicht unbedingt die Anzahl der Arbeitnehmerinnen, sondern die Lohnsumme plus die Beiträge der Selbstständigen. Und wenn ich das natürlich anhänge, ich meine, dort gibt es auch ein paar Sachen, wo man mal müsste darüber nachdenken. Heute sind beitragsbefreit Kapitalgewinn. Oder? Also Dividenden sind beitragsbefreite AV. Da könnte man sich also durchaus überlegen, wie fair das ist. Oder um nicht in Raum zu werfen, ist das nicht ein bisschen unfair, dass die Früchte von Arbeit sozusagen mit Beiträgen belastet werden und die Früchte vom Kapital nicht. Also Kapitalgewinne sind beitragsbefreit. Auch Krankentaggelder sind beitragsbefreit. Das ist auch meines Erachtens ein Fehler. Auch Unfalltaggelder. Also dort gibt es noch ein paar Stellschrauben, die man auf der Beitragsseite anschauen könnte. Aber für Ihre Frage nochmal aufzunehmen mit der Demografie. Der Punkt ist eigentlich das Verhältnis von Lohnsumme zur Rentensumme. Und die Lohnsumme nimmt in der Tendenz weiter zu, nach allen Prognose und die Anzahl Rentnerinnen und somit auch die Rentensumme nimmt auch zu.
Wieso ist das so, dass Kapitalgewinne nicht beitragspflichtig sind?
Das kann ich in allen Details nicht sagen. Da müsste man wahrscheinlich jetzt auch in die Geschichte nochmal steigen. Ich kann in die Botschaften, wo man das diskutiert hat. Oder die AHV ist ja so strukturiert, dass sie eigentlich von der Idee her eine Versicherung ist für Erwerbstätige einerseits und für die Wohnbevölkerung andererseits. Also Erwerbstätige zahlen als, eben als Nichterwerbstätige über die Lohnbeiträge, als Selbstständige über die Abzüge für Selbstständige. Und dann gibt es noch die Nichterwerbstätigen. Und die zahlen ja auch AHV. Also das muss man klar sehen. Nichterwerbstätige zahlt AHV grundsätzlich auf seinem Vermögen und der kapitalisierten Rente. Also wer in der Schweiz Privatier ist, irgendwo am Genfersee und ein paar Millionen hat, der zahlt allerhöchstens 25'700 AHV-Beiträge. Das heisst, man ist von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, okay, die meisten arbeiten, selbstständig oder nicht, und die nicht arbeiten und Privatier sind, bei denen nehmen Beiträge über ihr Kapital, das sie haben, als Beitrag sozusagen, der von der Kapitalhöhe abhängig ist. So ist es konstruiert. Und dann in dem System hat man vielleicht Kapitalgewinn ein bisschen vergessen, wäre meine These, weil das wäre natürlich auch eigentlich ein Zufluss analog Einkommen aus dem Erwerb. Das hat man ja im Steuerrecht und über das könnte man ernsthaft diskutieren. Allerdings würde dann natürlich sofort auch die Frage im Raum sein, warum müssen denn die Nichterwerbstätigen auch noch aufs Kapital hin Beiträge zahlen, oder? Also das, aber das sind klassische politische Fragen zwischen Arbeit und Kapital und wie das soll beitragen zu den Kosten, die eine Gesellschaft hat.
Jetzt, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, wie kommen denn die Beiträge aufs Kapital, also auf Kapitalhöhe zustande?
Ja, es ist relativ einfach. Also wenn Sie in der Schweiz nicht erwerbstätig sind, sind Sie trotzdem beitragspflichtig. Und da gibt es natürlich noch ein paar Sonderregeln, beispielsweise bei Personen, die verheiratet sind, wo der Partner oder die Partnerin erwerbstätig ist und Beiträge zahlt, gilt man dann als mitversichert, dann ist das gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, eben, sie sind da, sie arbeiten nicht, wenn sie zum Beispiel auch schon Rente vorbeziehen, bleiben sie beitragspflichtig als Nichterwerbstätiger. Und in dem Zusammenhang macht dann die Ausgleichskasse unter Verwendung von der Steuerdaten primär eine Prüfung vom Kapital. Die Renten, die man hat, oder, die kommt man ja vielleicht über BVG oder AV-Rente oder so, die wird dann mal 20 gerechnet. Das nennt man Kapitalisieren. Und dann dazu kommt das übrige Kapital, der Wert der Häuser und so weiter. Und wenn das einen Wert hat, ich glaube, etwa über 8,7 Millionen alles zusammen, dann zahlt man den Höchstbetrag von 25.700. Und wenn es weniger wert ist, das Kapital plus die kapitalisierte Rente, dann ist es also degressiv abnehmend bis zum Mindestbeitrag von 514. Und den Mindestbeitrag zahlen zum Beispiel auch Studenten, die nicht arbeiten.
Ja. Oder sie vergessen es und dann haben sie nicht die vollen Beitragsjahre am Schluss. Das war immer ein grosses Thema gewesen.
Genau.
Ja. Ja, wie ist eigentlich das? Das finde ich auch noch interessant. Genau, das ganze Thema mit dem Mindestbeitrag. Also ich mag mich noch gut erinnern, dass es immer wieder Leute gegeben hat, die vergessen haben oder sich dessen nicht bewusst gewesen sind. Ich glaube auch früher bei den Frauen, die rein Mütter und Hausfrauen gewesen sind, ein Thema gewesen. Wobei da weiss ich nicht, was da von der Einzahlung vom Mann eingerechnet wird. Wieso kriegt man da eigentlich nicht standardmäßig einfach, wieso wird das nicht einfach erhoben, sondern man muss sich selber darum kümmern?
Ja, also zuerst einmal schnell vielleicht eben zum haushaltsführenden älteren Teil oder zum Ehepartner, ob haushaltsführend oder nicht. Wenn der andere Ehepartner als Erwerbstätiger den doppelten Mindestbeitrag zahlt, das ist etwa ab einem Lohn von 9.700 etwa der Fall, pro Jahr. Ja. Also ein relativ tiefer Jahreslohn. Wenn so der doppelte Mindestbeitrag vom Ehepartner gezahlt ist, dann nachher ist der niederwerbstätige Ehegatte automatisch versichert und dann ist das in der Ordnung, dann muss man sich nicht bei der Ausgleichskasse melden. In den anderen Fällen ist es aber so, also auch für die Studierenden etc. oder eben Leute, die lang krank sind und das Krankentaggeld beziehen, die müssen sich bei der Ausgleichskasse aktiv melden. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, warum könnte man da nicht einfach Automatismen einführen? Es ist einfach ein bisschen typisch für das schweizerische Sozialversicherungssystem, dass man so ein bisschen sagt, die Leute sollen sich auch ein bisschen bemühen. Ich meine, auch die AV-Rente wird nicht automatisch ausgezahlt, die muss man beantragen.
Ja.
Und von dort her ist das ein typisches Element. Und es ist richtig, wenn man das einmal vergessen hat, die Beiträge zu zahlen. Übrigens auch, wenn die Arbeitgeber Beiträge nicht eingezahlt haben, obwohl sie hätten müssen, hat man 5 Jahre Zeit, das ja noch rückwirkend in die Ordnung zu bringen. Für das muss man sich dann einfach rückwirkend bei der Ausgleichskasse melden und die Beiträge noch nachzahlen.
Danke ich Ihnen ganz, ganz vielmals. Also da habe ich jetzt wirklich auch vieles Grundsätzliches gelernt, was ich mir nicht bewusst gewesen bin. Ist sehr interessant. Ja.
Merci vielmals, danke für die Einladung und ich wünsche allen einen schönen Abend.
Danke. Das wünsche ich Ihnen auch und auch merci allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Einen schönen Abend miteinander und auf Wiederhören.
Ethik 22.
Aha.